auf meinem Herzen sind und ich dir weitergeben möchte durch den Heiligen Geist. Ja, wir kennen alle die Geschichte aus der Kinderzeit. Wir bekommen eine Tafel Schokolade geschenkt und bald kommt der kleine Stoß von den Eltern, nun sag auch schön Dankeschön dafür. Vielleicht für uns manchmal so unangenehm im Ohr, aber so war es ja. Und ich denke, wir kennen alle diese Geschichte. Danken, Freunde, können wir für so vieles. Für einen Besuch im Krankenhaus, für ein Geschenk zum Geburtstag, für die Hilfe im Haushalt. Zum Beispiel, wenn einer für uns die Hemden bügelt, was ich ja besonders gut mache oder nicht mache. Die Unterstützung, die wir im Haushalt haben. Und für ein Stückchen Schokolade und all diese Dinge. Ja, wir können dankbar sein für die kleinen Hilfen im Alltag, die uns immer wieder zuteil werden. Oder auch für eine ganz großartige Sache. Und jedes Aufatmen ist ja praktisch letztlich ein Dank. Wenn ich so mal tief durchatme und ja, Danke sage für Dinge, die mein Leben berühren. Ja, wenn wir danken, das ist eine Reaktion auf das nicht selbstverständliche Leben. Ein Geschenk oder eine Unterstützung im Alltag ist ja nicht selbstverständlich. Und wir können es auch nicht immer so erwarten. Dass unser Leben im Großen und Ganzen so angenehm verläuft, ist ja auch nicht selbstverständlich in dem Land, in dem wir leben dürfen. Not kann so schnell hereinbrechen. Heute war das Konto noch gut gefüllt und morgen ist man vielleicht plötzlich arbeitslos. Oder eine Krankheit oder ein Unfall erreicht unser Leben. Und erst in der Not merken wir, wie es ist, wenn wir gesund sind, wenn es uns gut geht. Und dann können wir uns daran erinnern und dankbar sein dafür, für das Gute, was uns geschenkt wird im Leben. Und ich denke, wir haben es in den Chorussen heute Morgen immer wieder ausgedrückt, diese Dankbarkeit unserem großen Gott gegenüber. Und dass wir als Kinder Gottes in dieser dankbaren Haltung leben dürfen. Dank ist die Antwort letztlich auf Hingabe. Von außen wird uns etwas gegeben, was wir nicht machen oder wir nicht beeinflussen können. Und dafür können wir dankbar sein. Die Frage ist natürlich, für was sollen wir denn eigentlich danken? Wir haben doch eigentlich alles. Dank gilt dem Supermarkt, wo ich hingehe, um meine Einkäufe zu tun. Und wenn ich es in einem Supermarkt nicht finde, gehe ich zum nächsten, um das zu holen, was ich brauche. Erntedank klingt eigentlich gar nicht mehr so zeitgemäß. Wer von uns erntet denn noch wirklich? Wir kaufen, jedenfalls ich kaufe die Lebensmittel im Supermarkt und denke gar nicht mehr daran, dass sie ja irgendwann landwirtschaftlich ja angebaut worden sind, dass sie geerntet wurden, dass sie vermarktet wurden und letztendlich irgendwo im Supermarkt dann liegen. Und ich habe eben auf dem Stuhlgarten mal versucht zu reflektieren, wann habe ich das letzte Mal geerntet? Ich glaube, es war in meiner Kinderzeit im Schrebergarten meiner Eltern, wo ich zum letzten Mal ja wirklich geerntet habe, Kartoffeln gerodet oder Bohnen gepflückt oder irgend sowas gemacht habe. Danach in meinem normalen Leben war Ernte keine Sache mehr, weil ich die Dinge gekauft habe, die irgendwo fertig waren. Und so entfällt für viele auch der Dank, weil sie gar nicht mehr die ursprüngliche Beziehung dazu haben. Obwohl Denken und Danken ja im Wortspiel ganz eng zusammenliegt, aber das Denken, es produziert sehr viele Gedanken, aber leider nicht das letztendlich das aufrichtige Danken, nämlich das, was wir haben dürfen. Wir wissen, dass es in früheren Zeiten anders war. Bevor die Hausfrau das selbstgebackene Brot angeschnitten hat, dann hat der Hausherr zur Mahlzeit gebetet, das war normal. Oder man macht mit dem Messer sogar ein Kreuz auf das Brot, in der Erinnerung, jawohl, das ist, was Gott uns geschenkt hat, dieses Brot, was die Erde hervorgebracht hat. Wir leben in einer kleinen Gegenbewegung, jedenfalls in meinem kleinen Dorf in Hessen, wo ich aufgewachsen bin. Dort gab es 4 Backhäuser. Und zwar gab es 4 Straßen, weil es so ein ganz kleines Dorf war. Und es gab 4 Backhäuser. Jede Straße hat ein Backhaus. Und zu meiner Zeit wurde da Brot gebacken, Kuchen gebacken, all die Dinge. Und dann ist das irgendwann eingeschlafen. Und die Backhäuser sind verfallen. Und in meiner Straße, wo ich aufgewachsen bin, in der Hintergasse, hat man das Backhaus restauriert. Junge Leute haben sich aufgemacht, haben alte Rezepte rausgesucht und das alte Backhaus wieder aktiviert. Und dort gibt es wieder dieses gute, originale Landbrot, diese großen Brotlaibe mit Buchenreisig, angeheizter Backofen, all diese Dinge. Also wir sehen so ein bisschen Gegenbewegung zu dem, zur Ursprünglichkeit. Und das ist ja schon der Anfang dafür, dass wir in den Ursprung zurückkommen und dann plötzlich begreifen, ja, wo kommen diese guten Dinge alle her? Wir müssen uns erinnern an das Vaterunser. Die Frage der Jünger, wie sollen wir beten, folgt ja die Antwort Jesu, indem er sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führ uns nicht in Versuchung, sondern löse uns den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So beten wir. Und ich hoffe, es ist nicht nur ein Gebet, was wir eben auswendig kennen und was wir eben aus Gewohnheit beten, sondern dass wir neu lernen, es bewusst zu beten. Theologisch teilen wir das Vaterunser so in drei Teile ein. Einmal der Teil, wo wir Gott ansprechen, dann der Teil, wo wir als Menschen angesprochen werden. Am Schluss kommt wieder Gott dran. Für mich interessant bei diesem Vaterunser, ist mir jetzt aufgefallen in der Vorbereitung meiner Predigt, dass nicht die Vergebung der Schuld an erster Stelle steht, wo der Mensch angesprochen wird, sondern dass Jesus sagt, als erstes unser täglich Brot gib uns heute. Das sollen wir beten. Und dann vergib uns unsere Schuld. Ich denke, diese Wertigkeit, die Jesus plötzlich unserem täglichen Brot zuordnet, finde ich ganz fantastisch. Denn ich erkenne den Stellenwert, den Jesus auch unseren normalen Grundbedürfnissen einfach zurechnet. Dass er eben sagt, wenn es um den Menschen geht, im Gebet Vater unser, dann war zuerst unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unsere Schuldigern, führ uns nicht versuchen und so weiter. Trotzdem, je weiter wir uns in unserem sogenannten christlichen Abendland von Gott entfernen, umso weiter entfernen wir uns natürlich auch von dieser Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und somit entfernen wir uns auch von der Dankbarkeit dafür, was Gott uns schenkt. Dass wir das Danken heute so weitgehend verlernt haben, weil es aus unserem Bewusstsein verloren gegangen ist, dass unsere Welt letztendlich in Gottes Hand liegt. So haben wir es jetzt ein paar Mal gesungen in den Chorussen. Und wir als Christen sowieso klar, für uns ist ja überhaupt kein Thema in dem Moment, trotzdem möchte ich uns noch einmal daran erinnern wieder. Denn der Mensch plant, er führt durch und er meint, es läuft alles wie selbstverständlich. Wem sollen wir danken, wenn wir doch alles selbst in der Hand haben? Leider müssen wir durch die vielen Katastrophenmeldungen dieser Zeit das Gegenteil erleben. Fluten, Stürme, Vulkanausbrüche oder Brände, ganz zu schweigen von den Menschen initiierten kleinen und großen Katastrophen. Doch wenn wir im Gleichmaß von der Bibel her sehen, haben wir in der Einladung gehört, nämlich vom Gleichmaß von Saat und Ernte, von Frost und Hitze, von Sommer und Winter, von Tag und Nacht. Da können wir leben und da können wir sagen, Gott sei Dank, er hat es versprochen. Und das hat er für immer und ewig. Und ich darf auch noch einen Text zitieren, den du schon zitiert hast heute, weil das natürlich der Kerntext ist. Wenn ich an Erntedankfest denke, denke ich natürlich an 1. Mose. Ist ganz klar. Weil da die Grundlagen gelegt sind, überhaupt der Möglichkeit, Erntedankfest zu feiern, indem Gott versprochen hat, das und das wird geschehen, es wird sein ewiglich. Also habe ich keine Angst davor, dass die Erde mal stillsteht, dass sie sich nicht mehr dreht, solange ich auf dieser Welt bin. Oder meine Generation nach mir. Oder dass die Erdachse sich verschiebt. Oder was weiß ich, was die Wissenschaftler alles für Szenarien uns vor Augen stellen. Also in 1. Mose 8 lesen wir, so ging Noah heraus mit seinen Söhnen, seiner Frau, den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel, alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Sie gingen aus der Arche, ein jedes mit dem Seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar, nahm von allen reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten der menschlichen Natur, des menschlichen Herzens, ist böse von Jugend auf. Ich will hinfort nicht mehr alles schlagen, was da lebt, wie es getan habe. Und dann kommt der Vers 22: Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Und Freunde, dass das so auch wirklich ist, hat Gott ja uns ein Zeichen gesetzt, eben in dem Regenbogen, indem er einen Bogen in den Himmel gesetzt hat. In 1. Mose im 9. Kapitel lesen wir: Und ich richte meinen Bund mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werde durch das Wasser der Sintflut. Hinsort soll keine Sintflut mehr kommen, die die Erde verdirbt. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, und das soll das Zeichen sein meines Bundes zwischen mir und der Erde. Und es kommt, dass die Wetterwolken über die Erde führt, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsbald will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allen lebendigen Tier oder allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Gott hat ein sichtbares Zeichen gesetzt. Und das finde ich so toll. Warum? Wir können uns in diese erste Generation praktisch hineinversetzen, nachdem sie aus der Arche gegangen sind. Denn sie hatten ja diese Erfahrung und es standen sie irgendwo auf dem Feld und plötzlich führte eben die dunklen Wolken am Horizont und türmten sich auf. Und natürlich waren sie geschädigt von den ersten Gedanken, das war doch schon mal so. Und dann kam die Sintflut und alles, wir mussten in die Arche gehen. Und Gott sagt: Ich will euch ein sichtbares Zeichen setzen. Immer dann, wenn ihr auch den Regenbogen dann seht, dann ist es mein Versprechen, dass ich die Erde nicht mehr verderben will in dieser Weise. Das ist der Bund zwischen dir als Mensch und mir als lebendigen Gott. Und deswegen finde ich es gut, dass eben dieses sichtbare Zeichen war, dass eben für Noah die Familie und für uns heute natürlich auch eben, dass Gott einen ewigen Bund mit den Menschen geschlossen hat. Und dass er letztendlich sagt: All das, was jetzt geschehen ist, all das, was ich zugesagt habe, eben in dem 22. Vers, das soll geschehen auf ewig, solange diese Erde besteht, sagt er. Und solange wir auf dieser Erde leben, wird das so sein. Und wir wissen natürlich, wir haben es schon gehört, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir genug zu essen haben oder dass wir im Überfluss leben können. Es ist auch nicht unser Verdienst, Freunde. Und trotz mancher negativen Prognosen fallen die Ernten doch meistens doch recht, recht reichlich aus. Meistens reicht es für uns jedenfalls. Ist ein Geschenk Gottes an uns und wir dürfen dieses Geschenk für uns dankbar annehmen. Und Leipzig ist natürlich eine Verpflichtung für unser Leben, in dem wir hineingestellt sind, in einem Land, wo wir so viel Reichtum haben, dass wir eben diese Gaben gerecht verteilen. Und wir wissen, wie schwierig das ist in der Zeit, in der wir leben. Und ich erinnere mich mal an den Vers, wo es heißt, das Dichten und Trachten des Menschen ist, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Der Mensch in seiner Egoismus und all den Dingen, die wir so betrachten können, sehen wir, dass die Güter eben nicht gerecht verteilt sind in dieser Welt. Mir ist schon angeklungen, wenn wir sie gerecht verteilen würden, würde kein Mensch hungern müssen. Und alle hätten Zugang zu sauberem Wasser. All das, was elementare Dinge sind, die Gott uns ja schenken möchte und die er ja versprochen hat, dass wir darum beten sollen: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann verspricht er uns, dass es auch gegeben wird. Und im Erntedanktag werden wir natürlich daran erinnert, Geschwister und Freunde, dass Gott uns jedes Jahr eben neu beschenkt mit seinen Gaben. Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Und wenn wir uns daran erinnern, möchte ich dazu uns eine kleine Geschichte vorstellen. Und dazu möchte ich Andrea bitten, dass sie die kleine Geschichte uns vorliest.
Es war einmal ein Bauer, der beklagte sich bitterlich beim lieben Gott. Er sagte: Herr, du bist allmächtig und barmherzig. Du kannst der Sonne befehlen, dass sie scheint. Du kannst den Wolken befehlen, dass sie regnen. Und ich bin mir sicher, du willst das Beste für alle Geschöpfe auf Erden. Darum verstehe ich dich nicht. In einem Jahr lässt du die Sonne so lange scheinen, dass die Halme auf dem Feld verdorren. Und im nächsten Jahr schickst du so viel Regen, dass die Körner in den Ähren verfaulen. Aber ich weiß ja, du hast viel zu tun und kannst dich nicht um alles kümmern. Darum erlaube ich mir die Frage: Kannst du dir vorstellen, die eine oder andere Aufgabe zu delegieren? Ich zum Beispiel wäre dazu bereit, zum Wohle aller das Wetter zu machen. Der Bauer überlegte einen Moment, ob er vielleicht zu weit gegangen war. Darum schwieg er und wartete mit klopfendem Herzen auf eine Antwort. Der Herr lächelte im Stillen und sagte dann zu dem Bauern: Ja, ich erlaube dir, das Wetter zu machen. Allerdings nur für ein Jahr. Dann sehen wir weiter. Der Bauer machte sich sofort an die Arbeit. Er pflügte seinen Acker und säte das Getreide ein. Dann schickte er feinen Nieselregen und milde Sonnenstrahlen. Die grünen Halme schossen schnell in die Höhe und wurden schon bald goldgelb. Als sie drohten, braun zu werden, schob der Bauer Wolken vor die Sonne und begann mit der Ernte. Voller Freude griff er nach der ersten Ähre. Doch erschrocken wich er wieder zurück, denn die Ähre war völlig leer. In der Hülle steckte nicht ein einziges Korn. Vorsichtig trat er wieder näher und prüfte eine Ähre nach der anderen. Sie waren alle leer. Völlig verzweifelt wandte sich der Bauer wieder an den lieben Gott. Er fragte: Was habe ich bloß falsch gemacht? Da antwortete der Herr: Du hast dir viel Mühe gegeben. Du hast Regen und Sonne zur richtigen Zeit eingesetzt und beides korrekt dosiert. Aber du hast etwas Wichtiges vergessen: den Wind. Da erkannte der Bauer seinen Fehler. Er sagte: Du hast recht, Herr. Ohne Wind werden die Blüten nicht bestäubt, und ohne Bestäubung können sich keine Früchte bilden. Da fragte der Herr: Darf ich dir im nächsten Jahr eine zweite Chance geben? Nein, danke, sagte der Bauer. Ich glaube, es ist besser, wenn du wieder das Wetter machst.
Ja, ich fand die Geschichte so entsprechend. Ne? Am Erntedankfest werden wir immer daran erinnert, wie Gott uns jedes Jahr neu großzügig beschenkt. Nämlich indem alles letztendlich richtig ist. Und ich fand die Geschichte so markant, weil der Mensch manchmal denkt, er ist besser und er weiß mehr als der liebe Gott. Und wenn er das machen würde, dann würde das alles besser sein. So zieht sich der Aufruf letztendlich der Dankbarkeit auch aus dieser Geschichte resultierend, wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Also wenn wir mal die Bibel so ein bisschen betrachten, sehen wir, dass eben Dankbarkeit ein ganz großer Begriff ist. Und in 5. Mose 8 lesen wir: Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, die Zusage an das Volk Israel, ein Land, an dem Bäche und Brunnen und Seen sind, die an den Bergen und den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo es dir nicht mangelt. Ein Land, in dessen Stein Erz ist, wo du das Kupfererz aus den Bergen haust. Und wenn du dann gegessen hast und du satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Also schon ein Aufruf an das alte Volk Israel, schon im 5. Mose, im 8. Kapitel. Und so sehen wir, dass das letztlich der Aufruf auch an unser Leben ist. Wenn du dann gegessen hast, wenn du dann satt bist, dann vergiss nicht zu danken dafür, dass letztendlich das in Gottes Hand liegt. Die Ermahnung und die Aufforderung an das alte Bundesvolk Israel, nicht den Urheber aller Segnungen vergessen. Aber die Geschichte des Volkes zeigt eben auch immer wieder, dass sie von Gott abgewichen sind, dass sie fremden Göttern nachgelaufen sind, dass sie vergessen haben, wem sie eigentlich Dankbarkeit verpflichtet sind. Und ist nicht manchmal auch in unserem Leben so, dass das so geschehen kann? sind auch nicht wir versucht, unsere Segnungen und Gottes Segnungen auf unsere Leistung zurückzureduzieren, nach dem Motto, was bin ich doch für ein toller Typ? Oder sogar, der liebe Gott kann froh sein, dass er gerade mich hat, damit sein Werk in dieser Welt vorangetragen wird. Wollen wir uns gerne daran erinnern, dass es ja die Rahmenbedingungen sind, die Gott uns schenkt, in denen wir leben können. Die Luftzusammensetzung auf der Erde ist genauso abgepasst, dass wir atmen können. Bereits auf 6000 Meter wird schon ganz schön schwierig zu atmen. Ich weiß, wovon ich rede. Auf dem Kilimandscharo auf 5195 Meter, da war das schon ganz schön mühsam, genügend Sauerstoff zu bekommen. Auf 10.000 Meter könnte man schon gar nicht mehr leben, weil wir dann Sauerstoff als Flasche mitführen müssten. Wenn die Erdachse nur um 2 Grad weiter geneigt wäre, oder wenn es den Mond nicht geben würde, ja, dann wäre Leben auf der Erde gar nicht möglich. Jedenfalls sagen das unsere Wissenschaftler. Also schon interessant, dass letztendlich Gott die Rahmenbedingungen gegeben hat. Und das hat der Psalmist schon sehr gut erkannt, indem er schreibt, wie wunderbar sind deine Werke. O Gott, du hast alles so wohlweislich und wunderbar geordnet. Also wir können uns darauf verlassen, wenn Gott im Regiment ist, wenn er seine Hand über diese Welt hält, dann wird diese Welt nicht kaputt gehen. Wir dürfen ihm vertrauen. Und deswegen ist dieser Leitvers, der Vers 22 im 1. Mose, so markant. Ne? Solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Gerade diese Psalmisten sind im vollen Lob über die Schöpfung wieder neu und zeigen ja den Weg, wie man Gott wohlgefällig leben kann. So wie es Psalm 50, 23 heißt. Wer Gott dankt, bringt ein Opfer, das ihn ehrt, ist der Weg zum Gottes Heil. Dank also auch als Opfer. Freunde, wir kommen ja auch in Lebenssituationen, die uns nicht so gut gefallen, wo es eigentlich gar nicht zum Danken zumute ist. Gott, ich kann dich nicht verstehen in dieser Lebenssituation, sagen wir vielleicht manchmal. Oder der Weg durch das dunkle Tal dauert schon so lange. Und ich erinnere einmal an Paulus und Silas, wie sie im Gefängnis waren. Manchmal brauchen wir eine Zeit, um durchzudringen, dankbar zu sein. Da heißt es ja so markant, um Mitternacht aber. Begannen sie, Gott zu danken und zu loben. Und dann sehen wir diesen Vers, der jetzt in Erfüllung geht. Wer Gott dankt, bringt sein Opfer, das ihn ehrt, ist der Weg, den Gottes Heil zu sehen. Und Paulus und Silas kamen ja aus dem Gefängnis frei. Die meisten von euch kennen ja die Geschichte. Der Lohn letztendlich war noch, dass der Pergameister zu Philippi mit seinem ganzen Haus gläubig wurde. Weil sie sich durchgerungen haben und nicht den ganzen Abend, ganzen Nacht hindurch gejammert haben. Gott, warum sitzt du jetzt im Gefängnis? Wir haben doch für dich gearbeitet, wir haben so viel für dich getan und so weiter. Sondern dass sich irgendwann um Mitternacht aber sich durchgerungen zu haben, zu danken für die Situation, die Gott ihnen geschenkt hat. Und dass sie trotz dieser ja widrigen Umstände sagen, Gott, wir vertrauen dir unser Leben an. Wir sind dankbar, dass du unser großer Gott bist. Und Gott wendet ihr Gefängnis. Vielleicht haben sie auch sich erinnert an den Psalm 107. Denn die Psalmen waren ja schon da. Und die Männer, also Paulus, denke ich, kannte bestimmt diesen Psalm. Und Silas vielleicht auch. Da heißt es nämlich im Psalm 107, Vers 19 bis 22, sie riefen den Herrn an in ihrer Not und er half ihnen aus all ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Er rettete sie, dass sie nicht starben. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, sollen Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden. Also, Dank, Opfer, Freude. Drei Begriffe, die uns hier in diesem Text betrachten werden. Dank, Opfer, Freude. Und deswegen verstehen wir vielleicht Paulus später einmal, nachdem er einen Brief an die Gemeinde zu Kolosser schreibt, dass er sagt, wir sollen mit Freuden Dank sagen. Denn, Kolosser 1,12, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis, hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich Vergebung unserer Sünden. Mit Freuden danksagen dem Vater im Himmel. Also, nicht nur, ich danke dir mal, lieber Gott, und es geht mir zwar nicht so gut, aber, sondern hier steht plötzlich der Gedanke noch, mit Freude dahinter zu sein. Freude, dass wir einmal Gott angehören dürfen und das, was er für uns getan hat. Nämlich, Paulus zieht es ja in dem Bezug hier, dass er sagt, ja, mit Freuden danksagen dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zum Erbteil im Licht. Dass er uns errettet hat von dem Reich der Finsternis, versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und dass wir die Erlösung ihm haben, nämlich die Vergebung zur Sünde. Dann sind wir ja wieder am Vater unser, ne? Wo es ja auch heißt, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Oder manche sagen sogar, wie wir vergeben haben unseren Schuldigern. Gott sei Dank. Sagen wir oft diese drei Worte. Ist, glaube ich, und hoffe nur, dass wir als Christen diese auch ganz bewusst sagen. Dass es nicht zu einer Floskel wird, so in jeder Lebenssituation, Gott sei Dank. Sondern dass wir wirklich uns bewusst werden, dass es aus einem ehrlichen und wirklich dankbaren Herzen kommt, diese drei Worte. Oft erleben wir es im Umfeld, ich denke, ihr werdet mir da gut zustimmen, in besonderer Weise von Christen und auch von Nichtchristen, dass es wirklich eine Floskel ist. Gott sei Dank. Die haben mit Gott nichts zu tun. Sie wollen Gott nicht nachfolgen und sie haben, stehen fern von Gott. Und trotzdem kommt irgendwann diese drei Worte über die Lippen. Gott sei Dank. Für mich ganz wichtig, dass wir vielleicht an diesem Morgen einmal kurz darüber reflektieren. Und dann, wenn wir Gott sei Dank sagen, dass es wirklich aus einem ehrlichen Herzen kommt, in einer Lebenssituation, wo Gott es hindurchgeführt hat. Und auch wenn wir eine wunderbare Situation erleben, in beiden Möglichkeiten sagen, Gott sei Dank. Geschwister und Freunde, mit Jesus hat uns Gott ja ein wunderbares Geschenk gemacht. Denn Christus selbst ist eigentlich das Lebensmittel. Unser tägliches Brot gib uns heute. Das Lebensmittel, das einzige Mittel zum ewigen Leben. Und nun möchte ich gerne aus dem irdisch-menschlichen Dimension hineintreten, die göttliche Dimension, in die göttlich-geistliche Dimension. Denn, Originalton Jesus, er sagt einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, welches aus dem Mund Gottes kommt. Hier sehen wir plötzlich den Bezug. Einmal, dass wir natürlich unsere Grundbedürfnisse stillen dürfen. Aber Jesus nimmt das jetzt hinüber in diese geistige Dimension, indem er sagt, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, obwohl wir im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Aber Jesus hebt es noch auf eine andere Ebene, indem er sagt, nicht vom Brot allein, sondern aus einem täglichen Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Also unser Lebenselixier, Freunde, ist letztendlich das Wort Gottes. Der Geist Gottes, der in unserem Leben ist, der uns als Menschen leben lässt in dieser Dimension Gott gegenüber. Und diese unaussprechlich große Gabe sollten wir Gott nicht dafür noch mehr danken als für das tägliche Brot, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass er versprochen hat, mit uns zu sein, dass er gesagt hat, ich will dich behüten, ich will mit dir sein. Und in einer meiner letzten Predigten hatte ich erwähnt die Geschichte von den Spuren im Sand, wo wir ganz deutlich merken, dass wir eben auch in Notsituationen einfach wissen, Gott ist mit uns. Dass wir das nie vergessen. Und wer von uns hätte nicht schon solche Notsituationen erlebt in seinem Leben? Und trotzdem in der Gewissheit zu leben, letztendlich die Hand Gottes ist über meinem Leben oder die Hand Gottes sogar unter meinem Leben, dass er mich trägt durch diese Zeit. Und es wird ja einem zugesprochen, ich kann nie tiefer fallen als die hohle Hand meines lebendigen Gottes. Tägliches Brot? Ja. Diese Bitte, wie sie bereits im Vater unser verankert ist. Natürlich, wir danken für unser tägliches Brot und wir bitten dafür. Ernte Dank? Ja. Es ist die Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer und der Bewahrer dieser Erde. Und wie viel mehr dürfen wir danken für das Lebensmittel Jesus Christus, der uns leben lässt, der uns den Atem schenkt, der uns durch diese Welt hindurchträgt. Und ich möchte den Gottesdienst schließen mit einem Wort, was uns auch der Apostel Paulus mitgeteilt hat, indem er an die Epheser 5, Vers 20 schreibt: Danket Gott, dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Welch großartiges Wort und wie schwer manchmal umzusetzen. Danket Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Also ich denke, es ist eine unwahrscheinliche Herausforderung, das, was uns Paulus hier mitgibt. Ich denke, dass Gott uns dabei helfen möchte, dem Anfänger vor Ländern unseres Glaubens, dass das umsetzbar wird in unserem Leben. Dank Gott, dem Vater, alle Zeit, für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der das Lebensmittel für uns geworden ist. Amen. Danke, Vater im Himmel, wir preisen dich, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und Herr, dass du versprochen hast, solange diese Erde besteht, hältst du deine Hand darüber und lenkst alle Geschicke. Wir danken dir für Saat und Ernte und preisen dich dafür, für das, was wir als Lebensmittel haben dürfen. Und dass wir dein Wort haben, was uns innerlich ermutigt, auferbaut, dass wir nicht geistig verhungern. Lob und Dank sei dafür, dass du Gemeinde geschenkt hast. Amen. Ich habe euch